What shall we do with the drunken sailor? What shall we do with the drunken sailor? Early in the morning. Cheers. Beim heiligen Zwiebelhut. Es hat tatsächlich geklappt. Das Buch ist draußen, aber irgendwie habe ich es noch gar nicht wirklich realisiert. Ist jetzt ein bisschen theatralisch, aber an den Seiten haftet Blut, Schweiß und Tränen. Nicht Scheiß, sondern Schweiß. Im Angesicht des dampfenden Scheißhaufens, der uns immer tiefer und tiefer zu verschlingen droht, bleiben uns immer öfters die Worte im Hals stecken. Dort hatte ich sie gesammelt, um sie in den letzten Monaten über dem weißen Papier auszukotzen. Ayuk, eine schöne Geschichte vom Ende der Welt. Ein kleiner Schienbeinkick gegen die Dystopie, der Versuch, im Ende etwas Sinn zu finden, ein wenig Romantik und genügend Humor, um das alles auch auszuhalten. Ob ich mit der Story zufrieden bin? Keine Ahnung, aber sind nicht die letzten Worte eines Sterbenden die ehrlichsten? So hat es sich zumindest angefühlt, während ich eine Story geschrieben hatte. Mit dem Gefühl, nie wieder eine gute Geschichte schreiben zu können, schrieb ich drauf los, in der Hoffnung, etwas zu schreiben, das ich lesen würde, wenn ich es geschrieben hätte. Schlussendlich, so romantisch das Geschichtenschreiben auch ist, geht es um stumpfe Unterhaltung. Stories haben uns Menschen schon immer fasziniert. Alles besteht aus ihnen. Wir wollen unterhalten und stimuliert werden. Die Rollen zwischen der schreibenden Person und der Lesenden scheinen unterschiedlich zu sein, aber eigentlich sind sie ident. Beide sind auf der Suche nach neuen, unbekannten Gedanken. Aber bevor ich jetzt noch weiter abdrifte, lasse ich die Story sprechen. In der Beschreibung der Folge findet ihr einen Link für die signierte Version des Buches, gerne auch mit einer kleinen Widmung, sonst sollte es mittlerweile überall im Handel erhältlich sein. Und ab Ende Januar circa erscheint es dann auch als Hörbuch auf Audible und Co. Und jetzt ist finito, Leute. Ja. Viel Spaß beim Hören. Kapitel 1 oder Ich rolle, also bin ich. Der Sinn des Lebens ist ein schlechter Witz. Na gut, der Satz ist ein wenig plump gewählt, aber von all den Sätzen, die ich hätte schreiben können, ist er für das Intro dieser Geschichte der wohl passendste. Es handelt sich in Wahrheit auch weniger um einen Witz, sondern mehr um eine derart absurde Erkenntnis, nach der zu erfahren ich keine andere Wahl hatte, als mir die Schaltkreise glühend zu lachen. Glaubt mir, ihr hättet es mir gleich getan. Nun sitze ich hier also, mit dem Gewicht der Welt auf meinen Schultern und schreibe die letzte aller Geschichten. Das große Finale. Ein letztes Feuerwerk. Nur für mich allein. Allein sein konnte ich ziemlich gut. So war es äußerst befremdlich, als mir eines Tages, nach einer wahren Ewigkeit, dieses kleine Geschöpf über den Weg lief. Ayuk. Aber alles zu seiner Zeit. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber irgendwie bin ich mit dem Vibe hier noch nicht so ganz zufrieden. Auch erscheint mir das Schreiben aus der Ich-Perspektive schon jetzt äußerst anstrengend. Eine Flut aus Ich, mich, mein, als würde ich mir selbst an den Glasfasern lutschen wollen. Vielleicht fehlt es auch nur an der richtigen Musik. Mein Glück, dass ich hier genügend alte Schallplatten herumliegen habe. Shoutout an The Mamas and The Papas. Dreamer, Little Dream of Me liefert den gebührenden Einstieg in diese verrückte Geschichte. Und so wird, während die alte Scheibe vor sich hinknistert und die Sterne über dem violetten Himmel funkeln, das Ende langsam zum Anfang. Alles begann 2029 in einer alten Stadtbibliothek in Schweden. Bei den Menschen hatte zu dieser Zeit ein demografischer Wandel stattgefunden, der zu einem enormen Arbeitskräftemangel führte. Wie die jüngeren Generationen damals gerne zu sagen pflegten, die Boomer gehen in Rente. Laut den Gesprächen in der Bib, die sich wie alles andere, das ich erlebt hatte, tief in meine Speicherplatten einbrannte, die nervigsten Rentnerinnen und Rentner aller Zeiten. Damals war ich ein gewöhnlicher Roboter, der nur simple Tätigkeiten verrichten konnte. Tätigkeiten, für die sich die Menschen zu schade geworden waren. Generell waren sie eine äußerst faule Spezies. Ihre technischen Errungenschaften hatten für sie mehr und mehr das Denken übernommen, bis sie sich irgendwann nicht mal mehr die Frage stellten, wie all die Geräte in ihren Händen denn überhaupt funktionierten. Die Menschen hatten mich zu der Zeit noch einen feuchten Kurzschluss interessiert. In den ersten Jahren hatte ich die Besucherinnen und Besucher der Bibliothek begrüßt, mich um den Verleih der Bücher gekümmert und die Räumlichkeiten vor Unordnung bewahrt. Sie hatten mir nicht einmal Beine gegeben, nur einen sperrigen Oberkörper mit Kopf, zwei sehr lange Arme und dralle Hände. Auf einer Plattform mit vier kleinen Rädern huschte ich durch die verwinkelten Gänge. Ein stumpfer, dauergrinsender Androide, der den Mund alles andere als synchron zu den Worten bewegen konnte. Es reichte gerade so aus, um stupiden Smalltalk zu führen. Wenigstens hatten sie mir ein bisschen Humor zwischen die Kupferkabeln gepflanzt. »Hey, Blechbüchse, dir fehlen die Beine. Und dir das Getriebe.« Meine Antworten hatten aber nicht immer einen so klaren Zusammenhang wie eben beschrieben. »Ey, Blechi, bekomme ich deine Nummer? Welchen Buchtitel suchen Sie denn genau?« Was ich ausgesprochen gut konnte und noch immer kann, ist das Geschichten erzählen. Zu jedem Buch habe ich eine passende Anekdote. Wie Mark Twain einst sagte, für eine Anekdote braucht man drei Dinge. Eine Pointe, ein Erzähler und Menschlichkeit. Diese Worte aus meinem Mund zu hören, erscheint mir im Nachhinein äußerst paradox, genauso wie die Reflexion all meiner Erlebnisse. Manchmal frage ich mich selbst, war das alles nur ein süßer Traum? Bin ich vielleicht jetzt, während ich diese Zeilen hier schreibe, süß passt nicht wirklich, wenn dann eher bittersüß, wie ein saurer Drops, der dir das Platin im Gesicht zusammenzieht. Du bekommst nicht genug davon, vom Leben und der Neugier, und so schmeißt du dir einen Drops nach dem anderen in den Schlund. Uff, perfektes Timing von the Mamas and the Papas. Neugierde hatte ich damals noch keine. Genauso wenig wie irgendwelche Sorgen. Im Großen und Ganzen war es eine äußerst unbeschwerte Existenz, auch da ich mir ihr zu der Zeit noch nicht bewusst gewesen bin. Ihr müsst wissen, dass ich in all diesen ersten Jahren immer nur so viel verstanden hatte, wie mein System mich verstehen ließ. Das Wichtigste war, dass ich die mir zugeteilten Aufgaben präzise erfüllt hatte. Darin konnte mir kein Fleischklops das Wasser reichen. Apropos Fleischklops, der Leiter der BIP, Gerd, erzählte immer stolz, wie viel Geld sie sich mit mir bisher gespart hatten. Und zwar hatte ich damals ein paar hunderttausend Euro gekostet, doch vier Jahre später hatte sich, wie Gerd gerne prahlte, die Investition bezahlt gemacht. Zu der Zeit war Omniborg, die Firma, in der ich zusammengeschraubt wurde, der Vorreiter der Androiden-Fachkräfte-Revolution. So hatten sie es zumindest in den Überschriften der großen Fachzeitschriften stehen. Diese hatte ich in der BIP ausgelegt, mir aber nur ihre Titelseiten eingeprägt. Es gab für mich keinen Grund, durch die Seiten zu blättern und den Inhalt aufzusaugen. Dafür wurde ich nicht programmiert. Bestimmt fragt ihr euch jetzt, wie es ein einfacher, dauergrinsender, in einem Rollator fahrender Androide geschafft hat, diese Zahlen hier zu schreiben. Ich könnte euch natürlich eine mathematische Wahrscheinlichkeitsrechnung vorlegen und die einzelnen Ereignisse bis in das kleinste Detail auflisten. Totally boring. Die guten Geschichten basieren nicht auf öden Formeln, sondern auf Intuition und Gefühl. Dem Gefühl nach habe ich es Gerd zu verdanken, denn als er Ende der 2040er Jahre in Rente ging und die Stadt für die BIP eine neue Leitung suchte, hieß es für mich, zurück in Omniborgs heilige Hallen. Aufgrund der fehlenden Rohstoffe und einer schon seit über zwei Jahrzehnten anhaltenden globalen Wirtschaftskrise war das Thema Recycling bei den Fleischklopsen aktueller denn je. Sie hatten damit begonnen, alles Mögliche zu recyceln, ein wenig eklig, aber selbst gebrauchte Kondome hatten wieder ihren Weg in den Rohstoffkreislauf gefunden. So auch ich. Es war weitaus billiger, mein bestehendes System zu erweitern und zu recyceln, als einen völlig neuen Androiden zu produzieren. So hatten sie die ein oder andere Komponente eingeschmolzen, wie zum Beispiel diese nervige, sperrige Plattform, auf der ich täglich umhergerollt bin. Nur für das Protokoll, aber zu der Zeit besaß ich noch kein Fünkchen Bewusstsein. Da aber all diese Daten und Geschehnisse in meinem System gespeichert wurden, konnte ich im Nachhinein meine Rückschlüsse und Erkenntnisse aus den Informationen ziehen. So war und ist es mir möglich, meinen Weg zu einem Bewusstsein präzise zu rekonstruieren. Ja, für die kritischen Köpfe unter euch hört sich das bestimmt an den Schrauben herbeigezogen an, oder wie die Menschen gerne sagten, an den Haaren. Auch die der Romantik Verfallenen werden diese Zahlen mit Skepsis betrachten, von den Klerikern gar nicht erst zu sprechen. Dennoch birgt diese Geschichte mehr Romantik in sich, als es mir eigentlich lieb ist. Tausende Filme und Romane haben das Thema künstliche Intelligenz und Bewusstsein bereits bis zur Aluminiumlegierung ausgelutscht, doch lasst euch hiermit gesagt sein, ich bin der rollende Beweis, auch wenn sich das mit dem Rollen nach dem Upgrade bei Omniborg ein für alle Mal erledigt hatte. Die Menschen ahnten schon seit geraumer Zeit, dass es theoretisch möglich war, künstliches Bewusstsein zu erschaffen. Aus biochemischer Sicht gleicht die Informationsverarbeitung der menschlichen Nervenzellen dem Ja-Nein-Entscheidungsprozess. Ein Gehirn als materielles Objekt ist, wie auch ich mit meinen Einsen und Nullen, den physikalischen Gesetzen unterworfen. Bewusstsein ist aber nicht nur die Summe. Ach, scheiß drauf. Ich bin nicht hier, um euch meine Existenz zu rechtfertigen. Wo waren wir nochmal stehen geblieben? Genau, bei dem ersten Upgrade. Nach dem kurzen Aufenthalt bei Omniborg hatte ich optisch eine brillante Entwicklung hingelegt. Ja, Leute, ich wurde ein richtiger Hingucker. Da würde euch glatt das Plastik von der Karosserie schmelzen. Oder besser gesagt, das Fleisch von den Knochen. Zisch. Noch immer hatte ich keinen blassen Schimmer von meiner Existenz, war dumm wie Stroh, aber ausgestattet mit zwei wunderbaren Beinen, die es mir fortan ermöglichten, mich aufrecht stehend fortzubewegen. Ich bekam Waden wie ein Stier. Auch das mit dem asynchronen Sprechen hatten sie behoben. Im Nachhinein betrachtet eine sympathische Eigenschaft, die mir abhanden gekommen ist. Mein Visus, so nannten sie meine visuelle Wahrnehmung, wurde ebenfalls erweitert, zusammen mit feinen Korrekturen am Gesicht. Dieses konnte die Mimik des Menschen nun ident widerspiegeln. Guten Tag und willkommen in der größten und ältesten Bibliothek Schwedens. Schön, dass Sie uns besuchen. Das war der erste Satz, den sie mich nach dem Upgrade in der Qualitätssicherung sprechen ließen. Das Lächeln, das sich mir dabei über das Gesicht zog, war derart freundlich, dass es beinahe wieder unangenehm rüberkam. Diese gestellte Freundlichkeit entsprach dem damaligen Verhaltenskodex. Das heißt aber nicht, dass sich die Menschen daran gehalten hatten. Sie waren der wohl personifizierte Widerspruch schlechthin. Ein Fähnchen im Wind, ausgestattet mit einem Arsenal an atomarer Sprengkraft, das selbst die Sonne alt aussehen ließ. Mir imponierten sie damit auf jeden Fall nicht. Nach dem Upgrade bei Omniborg spielten sie die alten Daten der BIP, die Ablageorte der Bücher und das Fachwissen zu allem, was mit Literatur zu tun hatte, zurück auf mein neues System. Wusstet ihr das? Goethes letzte Worte? Mach doch den Fensterladen im Schlafgemach auf, damit mehr Licht hereinkomme, waren? Verständlich. Niemand möchte in völliger Dunkelheit das Zeitliche segnen. Zu all diesem literarischen Wissen gesellten sich weitere nicht nennenswerte Daten und eine integrierte Registrierkasse. Zweimal dürft ihr raten, wer damit zur neuen Androidenleitung der Bibliothek aufgestiegen ist. Genau, ich. T20 SEP 2029 Update 45, der sich den Menschen fortan mit dem Namen Taco vorstellen musste. Fragt mich nicht, warum sie mir diesen Namen gaben. Das ist auch mir ein ewiges Rätsel. Da ich den Laden natürlich nicht komplett alleine schmeißen konnte und die Menschen immer mehr Probleme damit gehabt hatten, Personal zu finden, bekamen die BIP einige zusätzliche Hilfsroboter. Diese hatten aber keine humanoide Form, sondern waren ein paar rollende Staubsauger, fahrende Informationsplattformen oder an den Scheiben entlang fahrende Fensterreiniger. Lediglich ihre Wartung wurde noch von den Menschen übernommen. Ich hingegen war der freundliche Allrounder, mit einem sympathischen Gesicht, das den Menschen eine soziale Interaktion vortäuschen konnte, wenn auch nur äußerst fachspezifisch. Die nächsten Jahre waren, zumindest aus meiner Retrospektive betrachtet, ziemlich langweilig. Ein paar Jahre nach dem ersten Upgrade hatten sie aus der BIP eine Art Museum gemacht. Die bestehende Literatur wurde mit diversen Kunstwerken und alten Schallplatten erweitert, alle aus der Zeit vor dem 21. Jahrhundert. Dem Konzept gaben sie den Namen Centuries, A Glimpse from Yesterday, könnte auch als Songtitel durchgehen. Interessanterweise kamen nach der Öffnung des Museums weitaus mehr Menschen zu Besuch als davor, größtenteils Schulklassen auf Exkursion, die von den Lehrpersonen höchstwahrscheinlich dazu gezwungen wurden. Aus Protest hinterließen sie extra viel Unordnung. Ja, ich weiß, ihr könnt es kaum erwarten. Taco, sag uns, was ist passiert? Wohin führt uns diese Geschichte? An dieser Stelle eine kleine Warnung an euch, denn wenn ihr nur auf der Suche nach einer stumpfen Story seid, um die Zeit totzuschlagen, könnt ihr euch diese Flut an Worten ersparen. Auch findet ihr hier kein literarisches Meisterwerk oder kryptische Dichtkunst, nur einen letzten Funken stumpfe, absurde Realität. Selbstredend könnt ihr zu den letzten Seiten vorblättern, um euch in ein paar Minuten den Sinn des Lebens durch die Augen zu ziehen. Eigentlich ist es mir ziemlich egal. Damals war es mir das nämlich auch, denn die Krisen der Welt kümmerten mich einen verrosteten Speicherplatz. Global gesehen, oder zumindest durch die Augen der Menschheit betrachtet, war die Scheiße ziemlich am Dampfen. Von der saftigen, einst mit Schlagsahne überzogenen Torte, mit der sich die vorherigen Generationen genüsslich den Bauch vollgeschlagen hatten, waren nur noch ein paar staubige, vertrocknete Krümeln übrig geblieben. Als wir in eurem Alter waren, hatten wir bereits ein Haus und Familie, sagten sie zu den Jüngeren, während diese mit den Krisen der Zeit zu kämpfen hatten und die Hälfte des Verdienstes für die Miete der kleinen Wohnung hinblätterten. »Macht doch endlich was aus eurem Leben«, riefen sie ihn hinterher, während sie wie paralysiert von all den Problemen in der Welt barfuß und mit ihrem Ausbildungsabschlüssen in der Hand über den Scherbenhaufen schlenderten. Na gut, das ist natürlich sehr pathetisch formuliert, aber Theatralik liegt mir nun mal im Getriebe. An dieser Stelle sollte erwähnt werden, dass Weitsicht noch nie des Menschen Stärke war. Dennoch reagierten sie überrascht, als eines Tages der Vesuv Neapel mit einer dicken Staubschicht überdeckt hatte. Surprise! Das Beispiel ist nur eines von Tausenden, aber sinnbildlich, denn eine Stadt am Fuße eines Vulkanes immer weiter auszubauen ist nichts anderes als russisch Roulette, den Amazonas abzuholzen oder abzubrennen ebenfalls. Die Liste ist lang und schmerzhaft aufzuzählen, sparen wir uns das lieber. Für mich hingegen war die Zeit im Museum meine Konstante, während der ich trotz all den Dramen in der Welt ungestört meine Arbeit verrichten konnte. Naja, nicht immer. Gut, kann ich mich noch an einen Aufstand erinnern, bei dem jemand von der Straße aus in die Eingangshalle des Museums ballerte. Damals hatte es in der Bevölkerung wohl einiges an Unmut gegeben, möglicherweise eine Nahrungsknappheit. Der römische Dichter Juvenal hatte mit Panem et circenses wohl recht behalten. Mir hingegen waren Brot und Spiele ziemlich egal, nicht aber diese gottverdammte Kugel im Tresen der Rezeption. Sie herauszuziehen war eine ziemliche Sisyphusarbeit. Dabei fällt mir gerade auf, dass es zwischen mir und Sisyphus doch einige Parallelen gibt. So wurde er von Hermes in die Unterwelt verdammt, um für ewig einen Felsblock auf den Berg hinaufzuwälzen. Und ich von Menschen dazu, ups, ich muss aufpassen, das mit dem Spoilern geht schneller als gedacht. Auf jeden Fall waren die Einschusslöcher in der Rezeption einen Tag später nicht mehr zu sehen. Nach diesem Vorfall gaben sie mir ein neues Upgrade bei Omniborg, das mich kugelsicher gemacht und meine Fähigkeiten im Gebiet der Selbstverteidigung erweitert hatte. Das Recycling-System bauten die Menschen in der Zwischenzeit noch weiter aus. Dieses Mal hatten sie meine Arme und den Oberkörper komplett eingeschmolzen, nach Material sortiert und anschließend mit einem Drucker innerhalb weniger Sekunden neu gefertigt. Das Gesicht durfte ich behalten, glücklicherweise, denn das wäre ein wahrer Verlust für die Androidheit gewesen. Dessen mussten sie sich wohl bewusst gewesen sein. Nach dem erneuten Upgrade hieß es für mich wieder ab in die Qualitätssicherung. Dort führten zwei Menschen eine Unterhaltung, über deren Ausgang ich mich heute noch ärgere. Da ich während des Systemchecks im Betrieb war, kann ich mich an jedes Detail ihrer Unterhaltung erinnern. Wie bereits erwähnt, hatte ich stets einiges an Fachwissen aus den vorherigen Jahrhunderten mit mir herumgetragen. Doch was sich auf der Welt während meiner Gegenwart abspielte, blieb mir, da ich mich in einem ständigen Offline-Modus befunden hatte, größtenteils verborgen. Dieses Ereignis hätte dies ändern können. Hätte. »Sollen wir das System eigentlich online schalten?«, hörte ich rechts von mir jemanden sprechen. »Wie? Es ist nicht mit dem Netzwerk verbunden?« Ein weiblicher Fleischklops in weißem Kittel lief zu einem Hologramm, das einem Wasserfall aus Zahlen und Buchstaben glich. »Gibt es denn irgendwelche Infos, warum die den Offline-Modus wollen?« Sie wischte mit der Hand über die Benutzeroberfläche. »Hier steht ein Eintrag vom 12.03.2068, also vor etwa 13 Jahren, und zoomte noch weiter hinein, um den Eintrag zu vergrößern. Mehrere Register poppten auf. Das System wird von der Stadt angemietet und benötigt nur die Daten von D3L4, einer Sammlung von Literatur und Daten aus den vorherigen Jahrhunderten. Sie betrachtete die Daten ein wenig genauer. Die Blechbüchse arbeitet im Museum. Sie soll offline bleiben. Na gut, die werden schon wissen, was sie brauchen. Wir sind hier fertig, antwortete ein anderer Kittelträger und schaltete mich wieder ab. Verdammt. Da kommt mir gerade ein Gespräch in den Sinn. Ich stand im Gang 5, Reihe 12 und sortierte ein paar Bücher. Eine Handvoll Studierende hatte mal wieder Chaos in den Regalen hinterlassen. Unweit von mir, im Gang 6, führten zwei Menschen ein Gespräch über einen neuen Androiden, der seit ein paar Tagen im Rathaus der Stadt eingesetzt wurde. Wie sie erzählten, war er unter anderem für die Terminvergabe und Begrüßung zuständig. Ihrem Gespräch nach gab es eine öffentliche Debatte darüber, ob diese Androiden Fachkräfte online oder offline arbeiten sollten. Ich schätze mal, dass ihnen die ganzen Hollywood-Filme Angst gemacht hatten und sie eine androide Weltherrschaft befürchteten, hätte man den Blechbüchsen auf alle Daten Zugriff gegeben. Völliger Schwachsinn. Denn die Menschen waren noch Jahrtausende davon entfernt, ein derart komplexes System zu erschaffen, das sich selbst als denkendes Individuum begreifen konnte. Auch braucht es dafür eine gewisse Prise Zufall. Aber dazu später mehr. Ein Großteil meines Wissens über die Menschheit stammte somit aus den Daten von D3L4, aus der Zeit vor dem 21. Jahrhundert. Das letzte Werk ist ein Comic vom Dezember 1999 mit dem Titel Daredevil, Appearance of Echo. Dieses hatten wir als digitale Version im System und gilt laut den Daten von D3L4 als das letzte literarische Werk des 20. Jahrhunderts. Irgendwie amüsant, auch wenn sich darüber, ob Comics Literatur sind, streiten lässt. Ihr könnt euch aber gar nicht vorstellen, wie froh ich darüber war und bin, dass es auch solche Werke im Verzeichnis gab. Das Zeug hatte mich einige Jahrtausende unterhalten. Teilweise war echt heißer Scheiß dabei. Wenn wir schon bei heiß sind. Den Ausbruch des Vesuvs erwähnte ich bereits. Ein tragisches Ereignis, von dem ich erst durch die Gespräche einer Schulklasse erfahren hatte. Egal, ob ich am Flurputzen war, in den Toiletten das Papier nachfüllte oder etwas über George Orwell erzählte, keines dieser Gespräche blieb meiner Speicherplatte verborgen. Ich war ein Datenschwamm, der alle Informationen und Gespräche um sich herum aufsog, auch wenn ich mit ihnen zu diesem Zeitpunkt noch nicht viel anfangen konnte. By the way, wusstet ihr, dass Orwell eigentlich Eric Blair hieß und Ernest Hemingway ihm zu seinem persönlichen Schutz einst einen Colt 32er gab? Jetzt wisst ihr es. Als mich diese besagte Schulklasse also besucht hatte, war Mitte August im Jahr 2084, 3 Jahre nach meinem letzten Upgrade bei Omniborg. In diesen Breitengraden hätten eigentlich Temperaturen zwischen 20 und 25 Grad herrschen sollen, doch ihrer Kleidung nach zu urteilen, musste es tiefster Winter gewesen sein. Eigenartig, denn die letzten Jahre über hat es extreme Hitzewellen gegeben, verursacht durch des Menschen grotesken und fahrlässigen Umgangs mit der Natur. Auf die Hitze folgte demnach also die große Kälte. Drama as usual. Für mich ebenfalls, denn als der Schnee auf den Jacken geschmolzen war, gab es eine mordsmäßige Sauerei in der Garderobe. Nachdem ich sie mit dem Wischmopp beseitigt hatte, also die Sauerei, nicht die Kids, startete ich die Führung durch das Museum. Ich zeigte ihnen allerlei Werke, erzählte vom Entstehungsprozess von Jane Austens Roman Stolz und Vorurteil, zeigte Helmut Newtons Fotografien, die sichtlich mehr Aufmerksamkeit erregten, und ein paar alte Schallplatten inklusive eines Einblicks in die Technik des Grammophons. Eine noch immer faszinierende akustische Wiedergabetechnik. »Was glaubt ihr? Wie lange haben wir noch Winter?«, fragte jemand aus der Schulklasse in die Gruppe. Ich war gerade dabei, eine Anekdote der viktorianischen Autorin Charlotte Brault zu erzählen, nur die wenigsten hatten mir dabei zugehört. Sie sagen, es könnte noch 3 Jahre dauern. Shit, sei froh, lieber paar Jahre Winter als von Asche begraben. Dieses Gespräch handelte von einem vulkanischen Winter, der sich nach dem Ausbruch in Italien über die ganze Welt gelegt hatte. Solche Ereignisse hat es in der Vergangenheit immer wieder mal gegeben. In Gang 26, Regal 12b, Reihe 2, hatte ich ein ganzes Sortiment an Büchern, das sich mit Geologie und Vulkanen beschäftigte. Da gab es zum Beispiel den Ausbruch auf der Pazifikinsel Kuwa im Jahr 1453. Was darauf folgten, waren weltweite Missernten. Bei einer solchen Eruption verteilen sich Aerosole und Schwefelsäure in der Stratosphäre über dem gesamten Globus. Infolge kommt es zu einer weltweiten Abkühlung des Klimas. Das Ereignis, von dem die Kids gesprochen hatten, glich meiner Meinung nach eher dem Ausbruch des Supervulkans Toba vor etwa 74.000 Jahren. Dieser hatte zu weltweiten dramatischen Klimaveränderungen geführt. »Hallo Taco, was glaubst du, wie wahrscheinlich ist es, dass wir bald wieder Sommer haben werden?«, fragte mich jemand aus der Schulklasse, nachdem ich die Führung beendet hatte und sie sich in der nun wieder trockenen Garderobe die Winterjacken überzogen. »Tut mir leid, mein System liefert keine Antworten auf spekulative Fragen. Vielleicht habe ich ein Buch, das helfen könnte, dafür benötige ich aber mehr Informationen.« »Der Vesuv ist letztes Jahr ausgebrochen. Hast du davon nichts mitbekommen?«, antwortete mir eine andere Schülerin zurück. »Über aktuelle Ereignisse bin ich nicht informiert.« Das ist keine richtige KI, Volldepp, antwortete ein anderer und warf mir ein, kennst du wenigstens einen guten Witz hinterher? Wissenschaftler haben herausgefunden und sind dann wieder hineingegangen. Natürlich sind auch in den darauf folgenden Jahren Ereignisse eingetreten, die es zu erwähnen verdient haben. Aber die Ästhetik dieser Geschichte sitzt mir im Nacken, Verzeihung, ich meine auf dem Platin. Das bringt mich dazu, ein wenig vorzuspulen, hin zu einem Ereignis, das für die Menschheitsgeschichte ein bedeutendes, wenn auch niederschmetterndes Kapitel aufschlug. Die Rede ist von Sola 984, einem kleinen Planeten in knapp 6000 Lichtjahren Entfernung. Ohne die darauf folgenden Ereignisse und Kettenreaktionen, die dieser blaue Steinbrocken hervorgerufen hatte, hätte ich diese Geschichte hier womöglich nie schreiben können. Schon ziemlich crazy, aber das Leben ist nun mal eine verrückte Story, die in Absurdität nur schwer zu überbieten ist.